SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und wir haben heute zwei Gäste in der Sendung, Inga Humpe und Tommy Eckert aus Berlin. Zusammen sind sie seit 20 Jahren das Elektropop-Duo Zweiraumwohnung sowie auch privat ein Paar. 20 Jahre Bandkarriere, angestoßen vom Erfolg dieses Songs Wir trafen uns in einem Garten, den hören wir auch gleich als erstes. Woran denken Sie heute, wenn Sie dieses Lied hören?
Also ich muss sagen, ich denke immer an dieses Studio, in dem wir dieses Lied aufgenommen haben, was damals im Osten war. Und nebenan war ein Automechaniker, der immer an Autos rumgeschraubt hat. Und er hat zum Beispiel bei dem Lied, das wir ein paar Mal gespielt haben und immer aufgenommen haben, hat er irgendwann mal mit dem Schraubenschlüssel ans Fenster geklopft und hat gesagt, das hört sich richtig gut an. Und da haben wir gedacht, jetzt haben wir vielleicht mal was gemacht, was nicht so eigenartig ist, sondern was mehrere Leute gut finden.
Ja, das war ein altes Studio, so zwischen Mitte und Prenzlauer Berg, und zwar in einem sehr obskuren, schallgedämmten Raum. Der war also schon aus den Ostzeiten schallgedämmt. Deswegen haben wir am Anfang gedacht, das ist so eine Stasi-Abhör-Nebenstation gewesen. Und es stimmt auch, dass das Haus sehr stark verkabelt war, weil weiter oben war auch so eine Christengemeinde gewesen, die Adventisten des siebten Tages oder so. Die sind auch wahrscheinlich tatsächlich abgehört worden, nur dann doch nicht aus der Kabine, wir nannten das Studio auch die gelbe Kabine, weil es waren so gelbe Metallwände. Wahrscheinlich nicht dort, sondern da sind angeblich Drucker drin gewesen. Wahrscheinlich alte Robotron-Drucker, die so laut waren, dass man die schalldämmen musste.
Was alles passiert ist seither in Ihrer beider Musikerleben und wie Sie zusammen Musik machen und was Sie inspiriert, darüber sprechen wir heute in SWR 2 Tandem mit Zweiraumwohnung. Und das hier ist der Song aus der gelben Kabine.
Wir trafen uns in einem Garten, wahrscheinlich unter einem Baum, oder war's in einem Flugzeug, wohl kaum, wohl kaum.
Tommy Eckert und Inga Humpe, Zweiraumwohnung, sind zu Gast heute in SWR 2 Tandem. Und das war der Song, mit dem das vor 20 Jahren alles anfing. Wir trafen uns in einem Garten. Klang damals mehr nach Indie-Rock fast noch, als nach dem Elektropop, der später wurde. Und war auch gar nicht als Karrierestart geplant, sondern war Soundtrack zu einer Zigarettenreklame. Hatten Sie trotzdem schon das Gefühl, das ist vielleicht der Beginn von was Größerem?
Eigentlich nicht, am Anfang nicht, also bis auf diese netten Kommentar vom Autoschrauber von nebenan, haben wir das nicht vermutet, nee. Und es gibt eigentlich noch eine interessante Geschichte, auch wie das entstanden ist, auch vom Wording, wie man so sagt, also vom Text, weil die Regisseurin von dem Clip hatte gesagt, hey, und mach doch mal sowas wie Blumfeld. Und dann...
Das war damals so die Aushängeband der sogenannten Hamburger Schule, also so intellektueller Indie-Rock.
Genau, und wir hatten die ganze Zeit vorher ja englischsprachige Sachen gemacht und so, und dann jetzt eben auf Deutsch. Und dann eben, glaube ich, die Assoziation Blumfeld-Garten hat eben wirklich zu diesem Titel geführt. Und so simpel und so ist es manchmal im Kopf. So funktioniert offensichtlich auch Inspiration.
Der Song wurde damals dann erst sehr über die Stimme schon auch wahrgenommen. Da war schnell klar, das ist diese Inga Humpe, die da singt. Die kannte man spätestens seit diesem Neue Deutsche Welle-Hit in den 80ern mit dem Projekt DÜV. Das Lied mit dem interplanetarischen Liebesbringer Kodo und dieser Refrainzeile Ich düse, düse, düse im Sauseschritt. Da waren Sie 20, Herr Eckert. Kannten Sie Kodo? Fanden Sie das gut?
Ja, das kannte ich natürlich. Ich kannte auch die Neon Babies, weil wir haben auch eine ähnliche Musiksozialisation erfahren, indem wir einfach auch mit der Neuen Deutschen Welle auch oder mit den ersten Punkrock-Sachen, die in Deutschland groß worden sind, eigentlich auch so einen Kultursprung machen konnten, weg von dieser Amerika-orientierten Rockmusik, die Ende der 70er Jahre überall war. Und plötzlich wurde Musik in Deutschland selbst gemacht und man hat die Konzerte gemacht und die Cover gemacht und Fanzines gemacht. Plötzlich war so eine Zeit erreicht, wo Kultur in so einer Art Do-it-yourself-Stimmung die Leute wieder an sich gezogen haben. Und das war natürlich eigentlich eine ganz tolle Zeit, die sehr inspirierend war, sehr schnell war. Und das war für uns beide, glaube ich, einfach auch so eine musikalische Startzeit.
Und das Düse, Düse, Düse war Ihnen nicht so schlagermäßig damals?
Ich glaube, ich habe das, weiß ich gar nicht mehr, wie ich das so wahrgenommen habe, aber eher sozusagen als Radiopop. Das war ja nicht so eigentlich der New Wave, den wir so als Überzeugungsmusikhörer gehört haben. Aber ich habe eigentlich auch alle Musik gehört, weil bei uns lief auch immer das Küchenradio immer und da hat man eigentlich alles gehört, ne? Und wir können uns auch an viele Stücke erinnern, die wir sozusagen schon als Kinder im Küchenradio gehört haben. These Boots Are Made for Walking oder was auch immer es ist. Also Musik, die uns schon damals geprägt hat und ja, wo man sich fast noch daran erinnern kann, wie das Küchenradio da steht und wie das da raustönt.
Ich sag noch, diese Punkband, von der Sie sprechen, das war in Bayern noch, ne? Und die hieß Autonome Arschlöcher, habe ich das
genau, richtig? Genau, die Alternativen Arschlöcher. Nein, das war eigentlich nur so eine Provokationsband. Die eigentlich erste Band hieß BCX, dann gab es Gorilla Aktiv. Ich habe peinlicherweise in fast allen Bands damals mitgespielt, weil ich hatte irgendwie schon einen Synthesizer dann recht bald und konnte Schlagzeug spielen und Gitarre und war irgendwie überall, habe versucht überall mitzumischen und so auch bei den Alternativen Arschlöchern, die wir eigentlich nur gegründet haben, um bei dem ersten Konzert von Andreas Dorau in München im Jahre 1980, wo er mit Fred vom Jupiter unterwegs war, ihn zu ärgern.
Wieso hat denn das geärgert?
Wir haben dann eigentlich so New Wave Schlager durch den Kakao gezogen, also wie wir Fred vom Jupiter umgetextet haben, weiß ich gar nicht mehr. Es gab jedenfalls dann von den Fehlfarben das Stück Kebab-Träume, das wir dann in Weißwurst-Träume umbenannt haben. Und es war eigentlich eher so ein bisschen, ja, wir haben das nicht so ernst genommen und haben eigentlich immer wieder versucht, aus dieser Punkrock-Haltung heraus eigentlich immer wieder neue Reaktionen beim Publikum herauszufordern. Und das war eigentlich auch so Teil des Spiels, jede Woche möglichst mit irgendwas anderem zu überraschen.
Und die Neonbabys, die erwähnten, das war eben auch Anfang der 80er ihre erste Erfolgsphase mit der Schwester Annette Humpe auch gegründet, die dann mit Ideal berühmt wurde. Und wie haben Sie beide sich dann, haben Sie sich als Punkmusiker oder privat kennengelernt?
Ja, wir haben uns schon wesentlich später kennengelernt. Das war dann schon 90er. Und wir haben da unterschiedliche Erinnerungen dran. Ich denke, wir haben uns in einem Studio von Moritz von Oswald kennengelernt. Und Tommy denkt, es war an einer Tankstelle.
Das ist aber sehr unterschiedlich.
Ja, das ist
sehr unterschiedlich. Ja. Ich bin der Romantischere. Nein, wir haben uns schon über die Musik kennengelernt und haben eben auch viele Musikfreunde gehabt und
ich habe eigentlich Tommy kennengelernt, weil ich habe damals in London gelebt, Ende der 80er Jahre. Und da hatte Tommy schon diesen Act Transform mit diesem riesigen weltweiten Clubhit Transformation. Und das habe ich damals schon in London im Trade gehört. Das war der beste Club der Welt, fand ich. Und da lief das schon. Und ich wusste immer, das ist dieser Tommy Eckert. Und er hat einfach immer einen unglaublich guten Sound gehabt und einen unheimlich guten Groove. Das ist mir immer aufgefallen.
Und Sie hatten damals in London über Jahre hinweg mit der Musik eigentlich fast ganz aufgehört. Warum eigentlich?
Nee, ich habe eigentlich in London nochmal wie so ein Bootcamp angefangen, an so einer Art Ausbildung mit Producern und anderen Songschreibern und habe mit Trevor Horn gearbeitet und für Kylie Minogue ein Lied geschrieben, mit so Italienern zusammengearbeitet, mit sehr, sehr, sehr vielen Leuten. War für mich fast wie so eine Ausbildungszeit. Es ging so über 2-3 Jahre. Und danach, dann habe ich am Ende der Zeit, habe ich ein Soloalbum gemacht. Das ist gefloppt und dann habe ich KLF und The Orb und diese Leute kennengelernt.
Genau, 90er Jahre, genau. Elektro.
Und dann habe ich entschieden, jetzt erstmal nicht mehr singen.
Und dann war Mauerfall und Berlin war plötzlich interessanter als London.
Ja, also Berlin war viel interessanter. Weil man muss sagen, diese Rave-Kultur ist ja so ein bisschen der Boden auch gewesen für die spätere Club-Kultur. Und diese Rave-Kultur kam ja aus England eben, wurde ziemlich schnell verboten. Aber so Bands wie Pet Shop Boys sind eigentlich auch aus dieser Kultur eben entstanden.
Und es muss wohl, das steht auch in dem Buch, wir trafen uns in einem Garten, das jetzt zum Jubiläum rausgekommen ist und wo Ihre Geschichte nochmal aufgeschrieben ist, gab wohl einen Lanzarote-Urlaub, der ganz wichtig war, wo Sie so zusammenkamen. Mich interessiert es gerade doch, als Sie da zurückkamen, hätten Sie, glaube ich, eine Anwaltsstelle antreten sollen nach erfolgreich absolviertem Jurastudium. Und dann, Genau. Dann gab es die Kanzlei nicht. Irgendwie so ein Glücksfall auch.
Ja, das war genau diese Zeit in Lanzarote. Da hatten wir irgendwie die Möglichkeit, ein Haus zu hüten von Freunden, was umgebaut wurde. Und da waren die froh, dass jemand da vor Ort ist. Und für mich war es sozusagen sowas Ähnliches wie meine letzten Sommerferien, weil ich sollte danach diese Stelle in dieser Hamburger Musikanwaltskanzlei antreten und kämpfte sozusagen um mein musikalisches Überleben, indem ich dachte, wenn wir jetzt hier auf Lanzarote sozusagen irgendwas machen, was weiterführt, dann muss ich das vielleicht nicht machen, weil das war eine reine Vernunftsentscheidung und es lief mal ein Jahr gut in der Musik, dann aber auch wieder ein Jahr lang katastrophal, so dass ich irgendeine Lösung brauchte. Und in diesem Urlaub sind schon eine ganze Menge tolle Songs entstanden. Wir konnten das nicht so schnell umsetzen, da waren wir vielleicht ein bisschen der Zeit voraus, aber ich und Elaine ist zum Beispiel in der Zeit als Me and Elaine schon da gewesen und so war das eigentlich eine wichtige Zeit, wo viele Ideen schon mal im Anfang da waren. Das war so 1996.
Was ist es, was sich da für Sie ergeben hat? Musikalisch meine ich jetzt diese Zusammenarbeit. Ist es die Harmonie, die man entdeckt? Sind es bestimmte Reibungen? Wie entsteht aus dem Musikmachen mit einem Gegenüber diese Zweiraumwohnung-Musik?
Ich glaube, das ist natürlich sehr wichtig, dass man den anderen schätzt. Ne? Und ich habe halt Tommy auch als Musiker sehr, sehr, sehr geschätzt, auch unabhängig davon, dass wir dann irgendwann ein Liebespaar waren. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich hatte zum Beispiel auch den Eindruck, dass Tommy eben keine Angst vor Popmusik hat, also nicht vor Melodien oder vor weichem Gesang oder so. Und das war zum Beispiel nicht leicht, jemanden zu finden. Ne? Ich bin eigentlich schon jahrelang in so einem Musiker-Ghetto gewesen, kann man sagen, also praktisch ausschließlich immer wieder mit Musikern befreundet und auch mit Musikern gearbeitet und so. Und da gab es immer diese verschiedenen extremen Positionen. Also entweder macht man coole elektronische Musik oder man macht irgend so ein bisschen Pop, wurde nicht so ganz gut bewertet. Ne? Pop war immer so ein bisschen Nase nach oben und die Polizei sagte immer, die Kultur- und Pop-Polizei sagte immer, nein, also das ist lieber nicht. Ne? Und das war für mich unheimlich fatal, ne? Weil ich musste ja eigentlich versuchen, auch eine Gruppe zu bilden oder eine Leute zu finden, mit denen ich was entwickeln konnte. Ne? Das war eigentlich erst mit Tommy möglich.
Hier ist nochmal Pop mit Melodien und weichem Gesang. 36 Grad von Zweiraumwohnung.
36 Grad und es wird noch heißer.
SWR 2 Tandem mit Inga Humpe und Tommy Eckert alias Zweiraumwohnung und gerade ihrem, ich glaube, bisher größten Hit 36 Grad von 2007. Das ist ja schon eine Bank, oder? So ein saisonaler Superhit, was das geworden ist, der immer wieder im Radio, wie Last Christmas. Hat man die Wirkung oder den Effekt beim Schreiben im Hinterkopf?
Nee, gar nicht. Das kann man nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das Schöne beim Songschreiben ist ja, dass man wirklich also so Inspiration aus allen Ecken regelrecht aufnimmt. Ne? Und zum Beispiel bei dem Lied, wir waren mit den sogenannten Hit-Experten, wie wir sie immer nennen, also mit Ulf Sommer und Peter Plate, die eben auch für Sarah Connor jetzt und für Rosenstolz und so alles Mögliche geschrieben haben. Wir waren mit denen in Barcelona, um ein bisschen zu arbeiten. Und da gab es wirklich diese Situation. Wir waren da in einem Hotel und oben auf dem Dach gab es einen Swimmingpool. Und wir saßen da rum und die beiden sind eben homosexuell. Und die hatten dann, guckten wir alle so, weil da eben so Jungs standen. Und da kamen einfach diese Zeilen. Guck mal, was die Jungs da hinten tun. Und das ist eben, finde ich, wirklich das Faszinierende. Und das ist auch das, warum ich immer noch begeisterte Popsong-Schreiberin bin. Weil die Inspiration eben kommt wirklich aus jedem Moment. Wenn man sich öffnet, dann funktioniert das. Und wenn man natürlich jetzt so in so einer Gruppe, wir waren da super freudig alle miteinander. Und das hat wirklich funktioniert. Wir haben da an 3 Tagen 2 richtig für uns sehr wichtige Lieder geschrieben, eben 36 Grad und Besser geht's nicht.
Mögen Sie den Song immer noch genauso wie vorher? Der ist jetzt, dadurch, dass uns warmes Wetter jetzt inzwischen fast unheimlich wird, ein bisschen beschädigt worden. Das ist gemein.
Ja, es hat natürlich eine andere Bedeutung fast gekriegt, da über das Klima auch geht. Und gemeint ist ja eigentlich auch ein bisschen mehr Körpertemperatur, spielt mit Sommer eigentlich mehr ein Sinnbild für die Körpertemperatur, aber natürlich auch für die Wärme und Angeregtheit des Sommers. Und das hat sich jetzt natürlich nochmal verbunden mit der Klimathematik, die damals vielleicht noch ein Randthema war. Ne? Und ich glaube eben auch immer, dass man beim Songschreiben eben auch immer Grenzen überschreiten muss vielleicht nicht. Manche machen das auch, glaube ich, so nach Schema. Aber wenn man das mit Begeisterung macht, muss man sich da immer rauswagen und immer eigentlich Gewohntes verlassen. Und deswegen kann man das auch schlecht nach Schema machen und auch schlecht denken, jetzt heute schreiben wir mal wieder einen Hit und morgen vielleicht mal wieder ein B-Seitenstück, sondern man wagt sich da immer raus und weiß eigentlich nicht, wo man da hinkommt. Und das ist natürlich auch ein bisschen der Reiz. Und klar, man ist dann auch irgendwann sehr angeregt, sehr Adrenalin- und stimmungsbegeistert irgendwie beim Machen. Und dann hat man natürlich fast jedes Mal das Gefühl, dass jetzt was ganz Tolles entsteht. Und das ist auch der Reiz dran, dass man da immer wieder rangeht.
Wir müssen noch mal kurz einen Rückgriff machen. Vorhin hat Inga Humpe erklärt, was so toll ist an der Zusammenarbeit mit Tommy Eckert. Und der rutscht seither auf seinem Stuhl rum und muss das noch ergänzen, das Bild, glaube ich.
Ja, weil es natürlich irgendwie auch gegenseitig war. Und ich bin jemand, der eben sehr über den Klang an die Musik rangeht. Ich habe es geliebt, Ingas Stimmenklang zu hören und auch geliebt, damit im Studio zu sitzen. Und konnte natürlich eigentlich endlose Stunden auch beim Mischen damit verbringen, den Klang von Ingas Stimme und den Klang von der Musik zusammenzubringen. Das ist dann natürlich ein Klangkosmos, der sich dann auftut, wo ich einfach endlos Spaß hatte und habe. Und das wollte ich dann nur sagen.
Und mit den Inhalten, aber sicher, sprechen Sie über die Texte? Diskutieren Sie da viel oder ist das ganz Ihr Bereich?
Nein, auf keinen Fall. Wir besprechen alles. Also wir besprechen die Texte, wir besprechen den Beat, wir besprechen eigentlich jeden Bereich. Das Allerwichtigste ist ja auch bei einem Text, das sage ich zuerst Tommy, ich lese den vor und Tommy hat auch ein super Feeling dafür, da, wenn da ein Wort drin ist oder eine Beschreibung, wo er denkt, die ist nicht eindeutig oder die ist nicht stark genug, dann sagt er das und ich verstehe ihn da auch.
Eigentlich wie so ein Ping-Pong-System, wo eigentlich immer abwechselnd die Ideen kommen und ich glaube, wir versuchen als allererstes erstmal unser Gegenüber von der Idee zu überzeugen und das ist natürlich dann so der erste Zuhörer. Manchmal entsteht auch was so richtig gemeinsam, aber eigentlich geht's immer so, der eine am Keyboard, der andere an der Gitarre, dann eine Songzeile, dann ein Drum-Sound und so geht es immer hin und her und eigentlich geht's immer weiter.
mein erstes Zweiraumwohnungslieblingslied war, glaube ich, noch lange vor 36 Grad, Ich und Elaine. Sie ist mein Partykapitän, überall hin nimmt sie mich mit und für sie ist dieses Lied, Elaine und ich, sie weiß alles über mich, ich alles über sie, Sheriff und Deputy. Da lautete eine Hypothese, diese Elaine mit ihrem großen E stünde für Ecstasy, das sei also ein Drogensong, ist aber glaube ich gar nicht. Ne?
Ja, das war unheimlich interessant, weil die Leute, das habe ich vorher auch noch nie erlebt, die Leute haben in diesen Begriff oder dieses Wort Elaine, diesen Namen alles rein interpretiert, also Drogen, das war aber auch, wurde auch als weibliches Geschlechtsorgan identifiziert.
Ah, ich finde Elaine, sie ist mein Partykapitän.
Genau, ja. Und die Freundin oder wer das alles sein sollte, aber das fand ich faszinierend, was die Leute da alles reininterpretiert haben.
Und worüber, wer ist nur Elaine?
Naja gut, Elaine steht eigentlich für diese Freundin, mit der man ausgeht eben. Ne? Und ich hab eine Freundin auch, mit der ich viel ausgegangen bin, die würde natürlich sauer sein, wenn ich sage, das bist nicht nur du allein, also sie hält sich da glaube ich für Elaine. Ich habe auch mal einen Moment gedacht, meine Mutter heißt eben Helene oder hieß Helene. Und ich habe mal so einen Moment gedacht, wie schön wäre das, wenn meine Mutter diese Clubkultur mit hätte erleben können, weil sie war so eine ganz klassische, musikorientierte Frau. Also sie spielte Klavier und Orgel und wurde in der Familie immer so ein bisschen nicht belächelt, aber sie wurde Frau Mozart genannt, weil sie so ernsthaft eben mit Musik war. Und ich habe einfach, es gab mal so einen Moment, wo ich im Club stand und wo ich dachte, mein Gott, würde meine Mutter das nicht vielleicht auch verstehen, was da so toll ist, was so faszinierend ist, auch am Tanzen eben, was das für eine Bereicherung ist noch zur Musik.
Als Sie noch für die Neonbabys gesungen haben, wie hätten Sie die Information gefunden, dass 30 Jahre später das Goethe-Institut Ihre Texte für den Deutschunterricht einsetzt?
Ich glaube, das hätte ich immer gut gefunden. Das ist ja eigentlich auch so. Ich bin ja auch immer noch dieses, man hat ja immer noch so einen Teil von dem kleinen Mädchen in sich, was man so war, als ich in dieser kleinen Stadt eben gelebt habe. Das bleibt ja auch, ne? Man will ja immer auch wieder das gute Mädchen noch sein und das gute Mädchen in mir freut sich immer über Goethe-Institut-Zitate auch. Aber ich will dazu noch was sagen. Was mir besonders gut gefällt, ist natürlich, dass wir gleichzeitig zum Beispiel beim Goethe-Institut in Südamerika war das, im Deutschunterricht liefen oder laufen. Und aber auch mir Freunde erzählt haben, dass wir auch in einer schwulen Sauna in Paris ebenfalls gespielt werden. Und diese
The best of both worlds.
Ja, diese Breite ist natürlich was, wo ich mich wirklich wohlfühle mit.
Die nächste Musik, die wir spielen, das haben Sie rausgesucht, Crystallized vom englischen Trio The XX. Tolle Band und Inspiration für Sie? Oder warum ist das auf der Liste?
Ja, eigentlich tatsächlich Inspiration. Und was mir da gut gefällt eben ist auch, dass da ganz viele Musikstile zusammenkommen. Das hat irgendwie was von Krautrock, es hat was von New Wave, es hat ein bisschen diese zurückgenommene Stimmung. Es ist auch so ein Duo-Gesang, also eigentlich.
Ich glaube, Tommy will damit sagen, er möchte unbedingt mal mit mir ein Duett singen, oder?
Ja, ich weiß nicht genau. Ich glaube, es reicht, wenn ich live mal ein paar Töne mitsinge.
The XX, Crystallized. The XX, Crystallized, in SWR 2 Tandem, gewünscht von unseren Studiogästen Inga Humpe und Tommy Eckhardt, die 20 Jahre Zweiraumwohnung feiern. Und zu so einem Jubiläum gehört natürlich auch eine Jubiläumstour. Braucht Elektropop den Bühnenauftritt?
Ja, auf jeden Fall. Gerade besonders Musik, die man auch viel auf CDs hören kann. Trotzdem ist das natürlich ganz schön, wenn man die Musik live spielt. Eigentlich alle feiern in dem Raum Musik, die man gleichzeitig hört und erlebt. Und dann ist natürlich die Gefühle, die wir mit den Liedern verbinden und die Gefühle, die das Publikum mit den Liedern verbindet, auch eigentlich greifbar im Raum. Und das ist eigentlich das besondere Live-Erlebnis, finde ich auch.
Wie erleben Sie das? Also gibt es Momente, wo man denkt, genauso, also die ganz gelungenen Konzerte, woran hängt's oder was ist es dann, was da kommt oder entsteht?
Ja, das ist eben das, was man, also wo glaube ich jeder Musiker von träumt, das sind diese sogenannten magischen Momente, wo irgendwas so hin und her fließt zwischen den Leuten und wo der Klang offensichtlich die Leute verbindet mit den Musikern. Und das ist ja was, danach sind wir auf der Jagd immer. Ne? Wir wollen das natürlich immer wieder haben. Das ist wie so ein, natürlich eine Art Höhepunkt, den man immer wieder haben möchte. Und man ist da wirklich, wirklich hinterher, das also bei jedem Konzert zu bekommen. Und es gibt vielleicht bei jedem Konzert mal so einen Moment, aber es gibt auch Konzerte, wo das von Anfang an einfach eben irgendwie Magie im Raum ist. Und man kann das nicht erklären. Man weiß nicht, was jetzt anders ist. Und das macht natürlich jedes Konzert auch zu einem großen Erlebnis und Abenteuer.
Haben Sie eine Vorstellung von Ihrem Publikum und wie sich das vielleicht auch in diesen 20 Jahren verändert hat? Oder ist es nur diese Masse von Leuten?
Nee, also wir haben irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, aber wir haben irgendwie so einen Draht zu unserem Publikum. Also das sind natürlich auch ein paar Leute, die immer wieder kommen, die wir auch in Anführungsstrichen kennen sozusagen. Aber es gibt eben wahrscheinlich Leute, die schon vor 20 Jahren dabei waren, die natürlich jetzt anders auch aussehen und sich anders benehmen wahrscheinlich. Aber es gibt eben wirklich so eine Mischung von wirklich weltoffenen Leuten. Es ist bunt gemischt, also es sind wirklich aus allen Bevölkerungsgruppen sind die Leute da. Es sind auch jetzt mal ein paar Kinder ab und zu da. Und sogar Teenager, ich habe meine Patenkinder, wie gesagt, die sich sonst dafür nicht interessiert haben, interessieren sich auf einmal dafür. Und es ist erstaunlich. Also irgendwas nimmt die Leute da zusammen.
Wie entspannt, ja.
Und was auch interessant ist, ich hatte ja auch mal in den 80er Jahren schon mal Live-Erfahrung und das war was völlig anderes. Da wurde ja so mit Bierdosen geworfen. Einerseits, um auszudrücken, man findet es nicht so gut, aber auch, um auszudrücken, man findet es gut. Das war für mich zum Beispiel schwer zu unterscheiden. Und da war ich auch manchmal ein bisschen entfremdet zum Publikum. Aber das Publikum von Zweiraumwohnung ist nicht entfremdet. Und ich glaube, das Tanzen, der Beat und wir haben auch so Lichtsachen und visuelle Arts. Und das bringt die Leute auch wirklich dann irgendwie auf so einen gemeinsamen Rhythmus.
In der Zeit, die Sie jetzt gerade erwähnen, da war es ja auch viel cooler oder viel wichtiger, cool zu sein. Da hat Annette Humpe bei Ideal, also ihre Schwester bei Ideal ja auch gesungen, da bleibe ich kühl, kein Gefühl.
Ja.
Da waren Sie aber auch anders unterwegs.
Ne? Ja, ich glaube, ich war furchtbar. Also wenn ich zurückblicke und mir vorstelle, wie ich so damals drauf war mit Anfang 20, ich glaube, ich hätte heute Streit mit mir.
Nämlich weil?
Ich war so ungehalten und wir waren auch so unfreundlich miteinander und wir waren auch so pampig und auch so, so gar keine Geduld miteinander. Das war irgendwie wirklich, vielleicht waren wir als junge Frauen auch, um wirklich unsere Ideen da durchzusetzen und um irgendwie besonders zu werden oder wichtig zu werden. Wir wollten ja wichtig werden auch als junge Frauen. Mussten wir so knallhart sein. Also ich glaube, das war extrem übertrieben rückblickend. Aber wir hatten es, glaube ich, schwer und die Jungs haben sich gefürchtet vor uns.
Hatte sich das schon ein bisschen gesetzt dann in den 90ern, Tommy Eckert? Oder nicken Sie wissend?
Nee, die 90er, glaube ich, waren wirklich der Gegenentwurf in dem Hinsicht zu den 80ern. Während es in den 80ern auch ja so eine gewisse Ungemütlichkeit und eine Respektlosigkeit und so eine Allwissenschaft und Abgrenzung irgendwo auch so zum Lebensgefühl gehörte, war ja durch dieses Rave-Erlebnis plötzlich die Gemeinschaft, das Gemeinschaftserlebnis sehr wichtig und auch auf den frühen Techno-Partys, als noch nicht so einen richtigen Look gab, sah man ja eigentlich auch, dass die Leute aus den unterschiedlichsten Ecken zusammenkamen. Da waren Freaks, da waren Leute mit schmalen Lederkrawatten, da waren junge Leute, Nachtvögel, da waren Leute, die sich dahin verirrt haben, Hausbesetzer und die unterschiedlichsten Leute kamen da zusammen. Und wichtig war eben da in dem gemeinsamen Tanzen, dass man sich gegenseitig respektiert und akzeptiert. Und das war plötzlich eine ganz neue Herangehensweise, die da aus dem Nachtleben entstand und die völlig anders war als diese kühle, sophisticated, abgrenzerische, besserwisserische End-80er-Stimmung, die eben sehr, sehr einzelgängerisch war.
Und musikalisch, ich meine, Sie haben vorher von Melodie gesprochen und Sie sind beide Songwriter. Was war das Anziehende oder das Faszinierende an dieser unpersönlichen oder überpersönlichen Techno-Musik, die nur Rhythmus ist und eben nicht Melodie und kein Performer?
Für mich war das wahnsinnig wichtig, dass also nach den ersten Pop-Erfahrungen und Punk und alles Mögliche und eben Kodo und dieses Comedy-Dings und waren unheimlich viele Ausprobierereien von Stilistiken, kam dann eben als Erlösung für mich regelrecht diese Techno- und Minimal-Elektronikmusik. Und da gab es ja keinen Text. Das war eigentlich eine Erleichterung für mich auch, dass ich mich wirklich mal auf den Sound und auf den Beat konzentrieren konnte. Und es ist ja faszinierend, also so wie ein Bild von Yves Klein, wo man also auch sagt, hey, so ein Blau, also was soll das denn? Das kann doch jeder. Und genauso war das, glaube ich, auch bei guter Technomusik. Das hörte sich für, sagen wir mal, nicht Eingeweihte im ersten Moment monoton an, aber in Wirklichkeit hat sich dieser Beat ja die ganze Zeit bewegt und verändert. Und das so wahrzunehmen, also so in die Feinheiten da zu gehen, das war für mich eine unheimliche Befreiung.
Auf Ihrer Musikliste findet sich aber auch ein Song, der ungefähr das Gegenteil von Techno ist, Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Warum der?
Na, das war für mich so ein Lied, also als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich weiß gar nicht mehr, war ich vielleicht 16 oder so. Und das war eben, also da habe ich auf einmal gemerkt, wie talentiert jemand ist. Also was das bedeutet, wenn man sowas schreibt, diese Bilder mit Tree Museum und auch wie sie das singt mit dieser Leichtigkeit und die Akkorde spielt und so. Also ich war komplett platt, dass das alles von einer einzigen Person, eben von Joni Mitchell, erfunden wurde. Und das war für mich auch eine... Hat sich eine neue Welt hinter Bergen aufgetan. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise,
put up a parking lot. Joni Mitchell in SWR2 Tandem, heute mit dem Elektropop-Duo Zweiraumwohnung, Tommy Eckert und Inga Humpe. Gehen wir mal nochmal ganz zurück, in die Kindheit vielleicht sogar. Ich weiß ja nicht, in welcher Gestalt kam die Musik in Ihr Leben, Tommy Eckert?
Ja, wir haben es ja schon erwähnt, das Küchenradio spielte eine Riesenrolle und ich habe dann auch manchmal über Stücke, die uns wichtig waren, auch zurückgerechnet, dass das ab, als ich vielleicht 4, 5, 6 war, schon irgendwie wahrgenommen habe. Also Stücke, die ich dann aus dem Radio kannte, die sind dann, glaube ich, damals auch nicht ewig gelaufen. Und dann hatte ich relativ bald schon Gitarrenunterricht. Ich weiß gar nicht mal, wie alt ich war. Vielleicht war ich 8 oder 9. Also wir fingen noch mit diesen Dreiviertelgitarren an und freuten uns schon auf unsere erste richtig große Gitarre. Und eigentlich hatte ich klassischen Gitarrenunterricht, aber dann kam eigentlich schon mit 15, 16 der Punkrock und ich wollte eigentlich alles das, was ich gelernt hatte, möglichst wieder vergessen und ganz anders spielen und eigentlich alle Akkorde nur noch in Power-Akkorden barréartig rausballern und hatte auch natürlich dann eine E-Gitarre und einen Verstärker und war mit 16 plötzlich irgendwie an ganz anderen Sachen interessiert als an klassischer Musik.
Mit was für, ja?
Da gibt's nämlich, das hatte Tommy mir mal erzählt, das ist eigentlich eine gute Geschichte, wozu Musik wichtig ist, also wobei Musik wichtig ist, gerade in der Kindheit oder in der Jugend, das ist ja so ein bisschen das Tor in die Welt. Und da hast du nämlich erzählt, dass du immer irgendwo hingegangen bist und hast Kakao getrunken.
Ja, genau. Also es war dann so, dass ich bin im Münchner Osten aufgewachsen, in München-Giesing und ging dann da auch aufs naturwissenschaftliche Gymnasium. Und alle anderen außer mir spielten Fußball und ich wusste, das ist nicht alles und ich wollte einfach mehr, ich wollte da irgendwie raus und bin dann, weil ich dann gemerkt hatte, es gab in der Nähe vom Deutschen Museum eine Jazzkneipe, Jam hieß die. Und da wurde wahrscheinlich auch abends gejammt, aber da durfte ich noch gar nicht raus. Ich bin dann so als 12-Jähriger da reingegangen und habe also Boogie-Woogie-Piano zugehört und konnte nichts anderes als eine Schokolade bestellen und bin also als 12-, 13-Jähriger da reingegangen und wusste, da ist irgendwie Musik und da geht irgendwie, da tut sich irgendwie die Welt auf und da will ich dabei bleiben und da geht's lang und ich habe mich da auch reingesetzt, weil ich das wie so einen Startpunkt auch fand, ne? Und das war extrem wichtig für mich, eigentlich die Musik zu sehen als ein Transportmittel, der mich aus diesem München-Giesing irgendwo anders hinbringen kann.
In welcher Laune sind Sie denn dann später in die Yoga-Vorlesungen gegangen?
Also mein Vater war Anwalt und ich musste irgendwas Vernünftiges machen. Das lag nah und das wurde mir auch von meinen Eltern schmackhaft gemacht, indem sie gesagt haben, Junge, studier Jura, mach was Vernünftiges. Alfred Biolek hat auch Jura studiert und dann doch was ganz anderes gemacht. Also da bleiben dir trotzdem noch alle Türen offen.
War schlau von Ihnen eingefädelt. Bei Ihnen, Frau Humpe, war es irgendwie klar, dass Sie nicht die elterliche Konditorei übernehmen wollten, wobei die schon zugemacht hatte, glaube ich, bevor Sie erwachsen waren. Mhm. Aber Sie haben ja gesagt, Sie wären gern Terroristin geworden. Wie kokett oder ernst war das?
Also das war leider eine Weile durchaus ein Plan, natürlich ein geheimer. Das lag natürlich auch daran, wenn man Leute vielleicht, die so in meinem Alter sind, die wissen ja, wie die Stimmung so in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre war. Also ich war wirklich noch in einer Schule, wo auch Lehrer durchaus rechte Gesinnung vertreten haben und auch die Art und Weise, wie mit uns Jugendlichen umgegangen wurde, war doch sehr, ich fand es beklemmend und auch nicht vertrauenswürdig. Und der Staat repräsentierte damals immer noch irgendwo so ein Nazi-Anteil, dem man nicht trauen konnte. Die Eltern sprachen nicht darüber und deswegen aus dieser Vertrauenslosigkeit ist, glaube ich, auch so viel Wut entstanden und so viel auch Verzweiflung. Und ich glaube, die RAF hat es ja damals furchtbar gelebt und ich kann mich erinnern noch, dass aber Leute wie Sartre da ins Gefängnis gegangen sind und haben die besucht. Es war ja ein Akt der Verzweiflung. Und wir haben, es gab einen Moment, wo ich also als Jugendliche gedacht habe, man muss sich wirklich, wenn man sich ernsthaft für etwas einsetzen will, dann muss man so hart sein. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass das nicht funktioniert hat und dass ich damit überhaupt nicht in Kontakt gekommen bin, aber ich glaube, diese Verzweiflung und so, die gab's, hat mit der ganzen Generation ein bisschen zu tun.
Und deswegen musste es auch Punk sein erstmal.
Erstmal Punk und erstmal abgrenzen und wir mussten ja die ganzen Regeln der Eltern auch brechen. Und das waren wirklich, also rückblickend finde ich, waren das schwierige, sehr einsame Zeiten. Ich war nicht so ein fröhlicher Teenager.
Ein bisschen Punk ist ja, jetzt springen wir zum Schluss nochmal in die Gegenwart, dass Sie mit Anfang 60 und Sie mit Mitte, Ende 50 das immer noch machen. Und also Popmusik, dieses junge Leute-Ding. Und es wirkt aber ganz selbstverständlich. Und gerade Frauen wird das ja eigentlich normalerweise nicht zugestanden. Ist das immer mal wieder Thema für Sie? Darf ich das noch oder stehen Sie darüber?
Also ich frage mich das schon immer mal wieder auch. Und dann muss ich mich mal so ein bisschen hinsetzen und nachdenken und auch mal gucken, was machen eigentlich andere Frauen so. Und dann fällt mir doch ein, es gibt doch einige Frauen, Dolly Parton zum Beispiel ist viel älter oder Cher, oder es gibt natürlich tolle Amerikanerinnen, die überhaupt weitermachen, auch als Schauspielerinnen und so. Und dann denke ich, man darf auf keinen Fall das Feld so einfach räumen, so wie vielleicht die Gesellschaft immer noch denkt, so muss es sein. Also Mädchen müssen jung sein, Frauen müssen jung sein und formbar sein. Nein, ich glaube, die Gesellschaft braucht uns erfahrene Frauen und Frauen mit Herz und Weisheit, die braucht die Gesellschaft. Und deswegen mache ich auch weiter und mache es auch gerne. Und auch um ein bisschen vielleicht Beispiel auch für jüngere Frauen zu sein, die Musik machen wollen. Die brauchen ja auch eine Orientierung.
Also Blick nach vorne. Ich denke, Sie sind keine Typen, die zur Nostalgie neigen, aber so 20 Jahre Jubiläum, wird man dann doch mal, guckt man zurück und sagt, boah, guck mal, was wir geschafft haben, und hält inne.
Ja, ich sag's ungern, aber es war tatsächlich so. Gerade bei der Auswahl, wo wir also jetzt die CD zusammengestellt haben, aber natürlich auch andere Sachen, so die Fotos nochmal durchgegangen sind, dann wird einem bewusst, wie extrem reichhaltig diese 20 Jahre waren. Und auch diese 80, 90 Songs, die wir gemacht haben, die fühlen sich wie so eine Schatzkiste an, dass man da wirklich denkt, da hat man sich musikalisch verwirklicht und etwas gemacht, was man selber richtig wertvoll findet. Und das ist ein schöner Moment dran. Und auch wenn man als nach vorne gehender Künstler gar keine Best-of machen möchte, weil einem das schnöde erscheint, ist es plötzlich so, dass es total toll ist, dass da eben diese vielen Songs sind, mit denen man so viel verbindet.
Und es ist ja auch so, dass wir haben ja auch einen Traum realisiert. Also ich kann mich wirklich erinnern, dass ich wahrscheinlich als 16-, 17-Jährige genau davon geträumt habe, was ich dann irgendwann gemacht habe.
Danke, dass Sie in der Sendung waren. Ja. Und dann sprechen wir uns zum 50-Jährigen wieder.
Ja. Danke auch.
SWR 2 Tandem mit Inga Humpe und Tommy Eckert. Moderation Bernd Lechler, Redaktion Martina Kögel. Die Musik haben Bettina Stender und die Gäste ausgesucht. Und in der Technik saß Tina Oser.